Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Geschichte der Abderiten. Drittes Kapitel. Was Demokritus für ein Mann war. Seine Reisen. Er kommt nach Abdera zurück. Was er mitbringt und wie er aufgenommen wird. Ein Examen, das sie mit ihm vornehmen, welches zugleich eine Probe einer abderitischen Konversation ist. Demokritus. Ich denke nicht, dass es sie gereuen wird, den Mann näher kennenzulernen. Demokritus war ungefähr 20 Jahre alt, als er seinen Vater, einen der reichsten Bürger von Abdera, erbte. Anstatt nun darauf zu denken, wie er seinen Reichtum erhalten oder vermehren oder auf die angenehmste oder lächerlichste Weise durchbringen wollte, entschloss sich der junge Mensch, solchen zum Mittel der Vervollkommnung seiner Seele zu machen. Aber was sagten die Abderiten zum Entschlusse des jungen Demokritus? Die guten Leute hatten sich nie träumen lassen, dass die Seele ein anderes Interesse habe als der Magen, der Bauch und die übrigen integranten Teile des sichtbaren Menschen. Also mag ihnen freilich diese Grille ihres Landsmannes wunderlich genug vorgekommen sein. Allein dies war nun gerade, was er sich am wenigsten anfechten ließ. Er ging seinen Weg fort und brachte viele Jahre mit gelehrten Reisen durch alle festen Länder und Inseln zu, die man damals bereisen konnte. Denn wer zu seiner Zeit weise werden wollte, musste mit eigenen Augen sehen. Es gab noch keine Buchdruckereien, keine Journale, Bibliotheken, Magazine, Enzyklopädien, Realwörterbücher und wie alle die Werkzeuge heißen, mit deren Hilfe man itzt, ohne zu wissen wie, ein Philosoph, ein Kunstrichter, ein Autor, ein Alleswisser wird. Damals war die Weisheit so teuer und noch teurer als die schöne Lais. Nicht jedermann konnte nach Korinth reisen. Die Anzahl der Weisen war sehr klein, aber die es waren, waren es auch desto mehr. Demokritus reisete nicht bloß, um der Menschen Sitten und Verfassungen zu beschauen, wie Ulysses, nicht bloß, um Priester und Geisterseher aufzusuchen, wie Plato, oder um Tempel, Statuen, Gemälde und Altertümer zu begucken, wie Pausanias, oder um Pflanzen und Tiere abzuzeichnen und unter Klassen zu bringen, wie Dr. Solander, sondern er reisete, um Natur und Kunst in allen ihren Wirkungen und Ursachen, den Menschen in seiner Nacktheit und in allen seinen Einkleidungen und Verkleidungen, roh und bearbeitet, bemalt und unbemalt, ganz und verstümmelt und die übrigen Dinge in allen ihren Beziehungen auf den Menschen kennenzulernen. Die Raupen in Äthiopien, sagt Demokritus, sind freilich nur Raupen. Was ist eine Raupe, um das erste, angelegenste, einzige Studium eines Menschen zu sein? Aber da wir nun einmal in Äthiopien sind, so sehen wir uns immer nebenher auch nach den äthiopischen Raupen um. Es gibt eine Raupe im Lande der Seren, welche Millionen Menschen kleidet und nährt. Wer weiß, ob es nicht auch am Niger nützliche Raupen gibt. Mit dieser Art zu denken hatte sich Demokritus auf seinen Reisen einen Schatz von Wissenschaft gesammelt, der in seinen Augen alles Gold in den Schatzkammern des Königs von Indien und alle Perlen an den Hälsen und Armen seiner Weiber wert war. Er kannte von der Zeder Libanons bis zum Schimmel eines arkadischen Käses eine Menge von Bäumen, Stauden, Kräutern, Gräsern und Moosen. Nicht etwa bloß nach ihrer Gestalt und nach ihrem Namen, Geschlechtern und Arten. Er kannte auch ihre Eigenschaften, Kräfte und Tugenden. Aber was er tausendmal höher schätzte als alle seine übrigen Kenntnisse, Er hatte allenthalben, wo er es der Mühe wert fand, sich aufzuhalten, die Weisesten und die Besten kennengelernt. Es hatte sich bald gezeigt, dass er ihres Geschlechtes war. Sie waren also seine Freunde geworden, hatten sich ihm mitgeteilt und ihm dadurch die Mühe erspart, eigenen Fleißes jahrelang und vielleicht doch vergebens zu suchen, was sie mit Aufwand und Mühe und auch wohl nur glücklicherweise schon gefunden hatten. Bereichert mit allen diesen Schätzen des Geistes und des Herzens kam Demokritus nach einer Reise von 20 Jahren zu den Abderiten zurück, die seiner beinahe vergessen hatten. Er war ein feiner, stattlicher Mann, höflich und abgeschliffen, wie ein Mann, der mit mancherlei Arten von Erdensöhnen umzugehen gelernt hat, zu sein pflegt. Ziemlich braungelb von Farbe, kam von den Enden der Welt und hatte ein ausgestopftes Krokodil, einen lebendigen Affen und viele andere sonderbare Sachen mitgebracht. Die Abderiten sprachen etliche Tage von nichts anderem als von ihrem Mitbürger Demokritus, der wiedergekommen war und Affen und Krokodile mitgebracht hatte. Allein in kurzer Zeit zeigt sich's, dass sie sich in ihrer Meinung von einem so weit gereisten Manne sehr verrechnet hatten. Demokritus war von den wackeren Männern, denen er indessen die Besorgung seiner Güter anvertraut hatte, um die Hälfte betrogen worden, und gleichwohl unterschrieb er ihre Rechnungen ohne Widerrede. Natürlicherweise musste dies der guten Meinung von seinem Verstande den ersten Stoß geben. Die Advokaten und Richter wenigstens, die sich zu einem einträglichen Prozesse Hoffnung gemacht hatten, merkten mit einem bedeutenden Achselzucken an, dass es bedenklich sein würde, einem Manne, der seinem eigenen Hause so schlecht vorstehe, das gemeine Wesen anzuvertrauen. Indessen zweifelten die Abderiten nicht, dass er sich nun unter die Mitbewerber um ihre vornehmsten Ehrenämter stellen würde. Sie berechneten schon, wie hoch sie ihm ihre Stimme verkaufen wollten, gaben ihm eine Tochter, Enkelin, Schwester, Nichte, Base, Schwägerin zur Ehe, überschlugen die Vorteile, die sie zur Erhaltung dieser oder jener Absicht von seinem Ansehen ziehen wollten, wenn er einmal Archon oder Priester der Latona sein würde und so weiter. Aber Demokritus erklärte sich, dass er weder ein Ratsherr von Abdera noch der Ehegemahl einer Abderitin sein wollte, und vereitelte dadurch abermals alle ihre Anschläge. Nun hoffte man wenigstens durch seinen Umgang in etwas entschädigt zu werden. Ein Mann, welcher Affen, Krokodile und zahme Drachen von seinen Reisen mitgebracht hatte, musste eine ungeheure Menge Wunderdinge zu erzählen haben. Man erwartete, dass er von 12 Ellen langen Riesen und von 6 Daumen hohen Zwergen, von Menschen mit Hund- und Eselsköpfen, von Meerfrauen mit grünen Haaren, von weißen Negern und blauen Zentauren sprechen würde. Aber Demokritus log so wenig und in der Tat weniger, als ob er nie über den thrakischen Bosporus gekommen wäre. Man fragte ihn, ob er im Lande der Garamanten keine Leute ohne Kopf angetroffen haben, welche die Augen, die Nase und den Mund auf der Brust trügen. Und ein abderitischer Gelehrter, der ohne jemals aus den Mauern seiner Stadt gekommen zu sein, sich die Miene gab, als ob kein Winkel des Erdbodens wäre, den er nicht durchkrochen hätte, bewies ihm in großer Gesellschaft, dass er entweder nie in Äthiopien gewesen sei, oder dort notwendig mit den Agriophagen, deren König nur ein Auge über der Nase hat, mit den Sambern, die allezeit einen Hund zu ihrem König erwählten, und mit den Arthabatiten, die auf allen Vieren gehen, Bekanntschaft gemacht haben müsse. und wofern sie bis in den äußersten Teil des abendländischen Äthiopien eingedrungen sind, fuhr der gelehrte Mann fort, so bin ich gewiss, dass sie ein Volk ohne Nasen angetroffen haben und ein anderes, wo die Leute einen so kleinen Mund führen, dass sie ihre Suppe durch Strohhalme einzuschlürfen genötiget sind. Demokritus beteuerte beim Kastor und Pollux, dass er sich nicht erinnere, diese Ehre gehabt zu haben. Na, wenigstens, sagte einer, haben sie in Indien Menschen getroffen, die nur ein einziges Bein auf die Welt bringen, aber dem ungeachtet wegen der außerordentlichen Breite ihres Fußes so geschwind auf dem Boden fortrutschen, dass man ihnen zu Pferde kaum nachkommen kann. Und was sagten sie dazu, dass sie an der Quelle des Ganges ein Volk antrafen, das ohne alle andere Nahrung von bloßem Geruche wilder Äpfel lebt? »Oh, erzählen Sie uns doch«, riefen die schönen Abderitinnen, »erzählen Sie uns doch, Herr Demokritus, was müssten Sie uns nicht erzählen können, wenn Sie nur wollten?« Demokritus schwur vergebens, dass er von allen diesen Wundermenschen in Äthiopien und in Indien nichts gesehen noch gehört habe. »Aber was haben Sie denn gesehen?« fragte ein runder, dicker Mann, der zwar wieder einäugig war wie die Agriophagen, noch eine Hundeschnauze hatte wie die Zymolgen, noch die Augen auf den Schultern trug wie die Omophthalmen, noch vom bloßen Geruche lebte wie die Paradiesvögel, aber doch gewiss nicht mehr Gehirn in seinem großen Schädel trug als ein mexikanischer Kolibri, ohne darum weniger ein Ratsherr von Abdera zu sein. »Aber was haben Sie denn gesehen?« sagte Wanst. »Sie, der 20 Jahre in der Welt herumgefahren sind, wenn Sie nichts von all dem gesehen haben, was man in fernen Landen Wunderbares sehen kann.« »Wunderbares?« versetzte Demokritus lächelnd. »Ich hatte so viel mit Betrachtungen des Natürlichen zu tun, dass ich fürs Wunderbare keine Zeit übrig behielt.« »Nun, das gestehe ich«, erwiderte Wanst, »das verlohnt sich auch der Mühe, alle Meere zu durchfahren und über alle Berge zu steigen, um nichts zu sehen, als was man zu Hause ebenso gut sehen konnte.« Demokritus zankte sich nicht gerne mit den Leuten um ihre Meinungen, am allerwenigsten mit Abderiten, und gleichwohl wollte er auch nicht, dass es aussehen sollte, als ob er gar nichts sagen könne. Er suchte unter den schönen Abderitinnen, die in der Gesellschaft waren, eine aus, an die er das richten könne, was er sagen wollte, und fand eine mit zwei großen, junoischen Augen, die ihn, die trotz seiner physiognomischen Kenntnisse verführten, ihrer Eigentümerin etwas mehr Verstand und Empfindung zuzutrauen als den übrigen. »Was wollten Sie«, sagte er zu ihr, »dass ich zum Exempel mit einer Dame, die die Augen auf der Stirn und am Ellenbogen trüge, hätte ich anfangen sollen? Aber was würde mir's nun helfen, wenn ich noch so gelehrt in der Kunst wäre, das Herz einer Menschenfresserin zu rühren? Ich habe mich immer zu wohl befunden, mich der sanften Gewalt von zwei schönen Augen, die an ihrem natürlichen Platze stehen, zu überlassen, um jemals eine Versuchung zu bekommen, das große Stirnauge auf der Stirn einer Zyklopin zärtlich zu sehen. Die Schöne mit den großen Augen, zweifelhaft, was sie aus dieser Anrede machen sollte, guckte dem Mann, der so sprach, mit stummer Verwunderung in den Mund, lächelte ihm ihre schönen Zähne vor und sah sich zur rechten und linken Seite um, als ob sie den Verstand seiner Rede suchen wollte. Die übrigen Abderitinnen hatten zwar ebenso wenig davon begriffen, Weil sie aber aus dem Umstande, dass er sich gerade an die Großäugige gewendet hatte, schlossen, er habe ihr etwas Schönes gesagt. So sahen sie einander jede mit einer eigenen Grimasse an. Diese rümpfte eine kleine Stupfnase, jene zog den Mund in die Länge, eine dritte spitzte den ihrigen, der ohnehin groß genug war, eine vierte riss ein paar kleine Äuglein auf, eine fünfte brüstete sich mit zurückgezogenem Kopfe und so weiter. Demokritus sah es, erinnerte sich, dass er in Abdera war und schwieg. Sie hörten Geschichte der Abderiten, Teil 1, Buch 1, drittes Kapitel. Sprecher Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.